Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio DRS.
Regionaljournal Zürich Schaffhausen. Grosse Pläne vom Eishockey-Verband. Winterthur soll Hockey-Hauptstadt der Schweiz werden. Trauriger Rekord. Das Kinderspital Zürich verzeichnet so viele Fälle von Kindsmisshandlungen wie nie. 8 oder 16 Franken im Tag. Im Kanton Schaffhausen wird darüber geschritten, wie viele Patienten an die Spitex zahlen müssen. Von Warmblüter und Blaublüter. Der CSI von diesem Jahr ist Großbritannien gewidmet. Das Wetter bringt in der Nacht lokal Regen. Morgen hat es Hochnebel, der sich bei einem Grad teilweise auflöst. Am Mikrofon der Roger Steinemann. Es gibt sehr konkrete Pläne, dass der Schweizer Eishockey-Verband und die Hockey-Nationalliga ihre Büro im neuen Leistungs- und Breitensportzentrum am Deutweg zu Winterthur zusammenziehen. Und gleichzeitig soll dort auch eine Eishockey-Akademie für den Schweizer Nachwuchs ankommen. Oliver Futter.
Der Präsident vom Schweizer Eishockey-Verband, der Philipp Gedul, hat gestern die Vertreter der Nationalliga-Club über das Projekt mit dem Namen «Haus vom Schweizer Eishockey» informiert. Der Sprecher vom Eishockey-Verband, der Lukas Hammer, bestätigt den Bericht von 20 Minuten online. Ganz definitiv sei die Zügelte vom Eishockey-Verband und der Nationalliga und der Aufbau von dem Juniorenleistungszentrum zu Winterthur aber noch nicht.
Da sind noch die einen oder anderen Feinkorrekturen in diesem Projekt notwendig. Da sind noch Abklärungen notwendig. Und dann sind auch noch einzelne sportpolitische Entscheide zu fällen.
Es können sich nämlich, wie man aus Eishockey-Kreis gehört, noch nicht alle grossen Club mit der Idee anfreunden, dass sie ihre besten 16- und 17-jährigen Nachwuchsspieler für ein Jahr weggeben müssten in ein Internat. Wenn das Projekt aber kommt, dann ist Winterthur mit seinem neuen Leistungs- und Breitensportzentrum am Deutweg klar die Traumkandidatin vom Eishockey-Verband für die Hockey-Akademie.
Wir würden uns sehr freuen, wenn wir das Projekt in Winterthur, das ja so oder so kommt, wenn wir dort auch noch eine Rolle spielen oder dürften eine Rolle spielen, dann wären wir natürlich dankbar.
Mit dem Haus vom Schweizer Eishockey zu Winterthur wollen der Hockey-Verband und Nationalliga ihre Arbeit professionalisieren, auch bei der Nachwuchsförderung.
Der Nachwuchs-Eishockey-Sport hat sehr grosses Gewicht in diesen ganzen Überlegungen drin. Aber natürlich wird, wenn so ein Projekt kommt, wird es auch irgendwo ein bisschen die Heimat können sein von einer Nationalmannschaft. Also das ist nicht auszuschliessen.
Wenn der Schweizer Eishockey-Verband und die Nationalliga ins Leistungs- und Breitensportzentrum am Deutweg zu Winterthur zügeln, dann würden die B-Zeiten profitieren. Der Hockey-Verband müsste nicht selber etwas bauen, sagt der Verbandssprecher Lukas Hammer. Und statt Winterthur, wo das Zentrum baut, hätte ein Haushängeschild.
Winterthur hat natürlich grosses Interesse. Also nicht nur Winterthur, es hätten auch andere Interessen, als wir bei ihnen wären. Aber es ist ja so, als Hauptnutzer oder als grosser Nutzer so einer Anlage ist man natürlich ein attraktiver Partner.
Die Delegiertenversammlung der Nationalliga soll das Projekt vom Haus vom Schweizer Eishockey Mitte Februar bewilligen. 2013 würden Verbände und Eishockey-Akademie dann auf Winterthur zügeln.
Noch nie hat die Kinderschutzgruppe vom Kinderspital Zürich so viele Misshandlungen und Verdachtsfälle verzeichnet wie im letzten Jahr. Es sind fast 500 gewesen, eine Zunahme um 16% gegenüber dem Vorjahr. Von den rund 500 untersuchten Fällen haben sich 350, so viel wie noch nie, als gesichert herausgestellt. Der Chef der Kinderschutzgruppe, der Ulrich Lips, hat für die Zunahme eine positive, aber auch eine negative Erklärung.
Es könnte tatsächlich sein, dass Kindsmisshandlungen halt doch ein bisschen zugenommen haben, aus was für Gründen auch immer, und dass das tatsächlich eine bedenkliche Entwicklung ist. Man kann es auch versuchen, positiv zu sehen, und wir haben Anzeichen dafür, dass das wahrscheinlich stimmt, dass nämlich mehr Leute die Augen offen haben, die Ohren offen haben und sich auch an eine Beratungsstelle, wie wir es sind, eben wenden, wenn sie etwas sehen, das auf Kindsmisshandlung hindeutet. Und das wäre ja grundsätzlich gut, dass die Öffentlichkeit reagiert, nicht die Augen zumacht, nicht wegschaut, sondern Hilfe sucht, wenn sie merken, da stimmt etwas nicht.
Wie helfen Sie konkret denn in so Fällen, wo Sie Anfragen bekommen?
Also da tun wir die anrufende Person beraten, was sie kann machen, dass das Kind geschützt ist, dass sie eventuell, wenn sie jetzt zum Beispiel überfordert, die Eltern sind, wo man die Nachbarn hört, das Kind schreit die ganze Zeit, dass vielleicht eben einmal läutet oder im Stegenhaus sagt, ja, ihr habt es auch nicht einfach, unsere Kinder haben auch so geschrien, was macht ihr auch oder so, also dass man im Sinne von Nachbarschaftshilfe eben etwas kann anbieten kann, dass die Leute nur schon einmal spüren, sie sind verstanden und dass man ihnen vielleicht einmal eine Entlastung kann bieten oder ihnen kann aufzeigen, wie es könnte zur Entlastung kommen.
Aber es wird dann auch weiterverfolgt von Ihrer Seite her, also Sie fragen dann konkret auch noch, was hat es gebracht oder wie sieht denn das aus?
So die ganz harmlosen Fälle eher nicht, respektive dort sagen wir den Anrufenden einfach, tun sie wieder anrufen, wenn es nicht so läuft, wie es für sie stimmt. Aber bei den schwereren Fällen, dort tun wir selbstverständlich nachgreifen und fragen, wie ist es weitergegangen und eventuell, wenn wir sehen, dass es läuft, eben dann von uns aus Massnahmen ergreifen.
Herr Lips, die Kinderschutzgruppe die hat sich ja auch zum Ziel gesetzt, Prävention zu verstärken. Wie soll denn das konkret passieren?
Wir sind mit den vielen Fällen, die wir haben, ja an sich so beschäftigt, dass wir wirklich nur noch ganz am Rand können Prävention machen. Aber eins, was wir jetzt zum Beispiel gemacht haben, ist, dass wir so einen Leitfaden verfasst haben, wo Ärztinnen und Ärzte die Adressaten sind und wo die sollten ganz früh erkennen oder sogar präventiv können einwirken, wenn sie in ihrer Praxis sehen, das ist eine Situation, wo ein Kind könnte misshandelt werden. Das sind nicht nur Kinderärztinnen und Kinderärzte, das sind eben auch Erwachsenenärzte, weil die sehen ja die Eltern und die merken ja, wenn es den Eltern nicht gut geht und dann müssen sie eben vermehrt fragen und sich kümmern, ja, haben sie denn Kind und wie geht es denn diesen Kind und wer schaut zu diesen Kind und was kann man da machen? Also es geht nicht nur für Kinderärzte, sondern es geht an alle Ärztinnen und Ärzte eigentlich.
Der Chef der Kinderschutzgruppe vom Kinderspital Zürich, der Ulrich Lips, zu der Zunahme von Kindsmisshandlungen. Am 15. Mai müssen die Zürcher Stimmberechtigten nicht nur über viel, sondern bei einem Geschäft auch mit einem neuen System abstimmen. Bei der Änderung des Steuergesetzes stehen nämlich gerade drei Vorlagen zur Auswahl, die sich gegenseitig ausschliessen. Weil da der erste solche Fall ist, hat heute der Regierungsrat das Abstimmungsverfahren explizit erklärt. Regierungssprecherin Susanne Sorg.
Der Regierungsrat hat verschiedene Varianten diskutiert und sich jetzt entschieden, die drei Vorlagen als Hauptfragen auf dem Stimmzettel der Stimmberechtigten zu unterbreiten. Und zu jeder Hauptvorlage wird es eine Stichfrage geben, wo der Stimmberechtigte, die Stimmbürgerin kann angeben, welche Vorlage sie der anderen würde vorziehen. Und so sollte es möglich sein, dass alle ihren Willen können, zweifelsfrei zum Ausdruck bringen.
Bei diesen drei Vorlagen zur Änderung des Steuergesetzes geht es um einen Vorschlag von der SP, einen von den Grünen-Liberalen und um die Variante, die der Kantonsrat vorschlägt. Die Zürcher Regierung hat 8 Millionen Franken für zwei Strassenbauprojekte bewilligt. 4,7 Millionen Franken steckt sie in die Sanierung der Seestrasse zu Männendorf. Die sind wegen dem Alter und weil sie stark befahren ist, in einem schlechten Zustand. Und mit knapp 3,5 Millionen Franken will die Zürcher Regierung die Walderstrasse zu Rüti vor allem für die Velofahrerinnen und Fahrer sicherer machen. Der Grossraum Zürich erwirtschaftet ein Fünftel vom ganzen Bruttoinlandprodukt der Schweiz, also die Summe von allen Waren und Dienstleistungen. Konkret sind das im Grossraum Zürich fast 107 Milliarden Franken, zeigt die neueste Berechnung, die die Stadt Zürich durchführen lassen hat. Wichtigste Branche dabei ist für Zürich, fast logischerweise, der Finanzsektor. Die Folge davon, in Boomphasen wächst das Bruttoinlandprodukt in Zürich viel schneller als in der übrigen Schweiz. Dafür gehen sie in Krisenzeiten auch schneller bergab. Das ehemalige 5-Stern-Hotel Atlantis in Zürich soll ein Mehrfamilienhaus mit 69 Eigentumswohnungen werden. Die Besitzerin plant vor allem 3- und 4-Zimmerwohnungen, die in knapp 2 Jahren fertig sein sollen. Der Originalbau aus den späten 60er Jahren soll möglichst wiederhergestellt werden. Und rund ums Atlantis soll es einen öffentlichen Park geben. Der Traum von einem Hotel Atlantis, den hat der Projektleiter Pierre Bussens aber noch nicht begraben.
Es ist noch nicht definitiv, dass es kein Hotel gibt, weil wir sind noch im Gespräch. Aber Atlantis ist nur möglich, wenn eine Hotelkette, eine Hotelgruppe kommt und sagt, kaufen wir oder Minimum machen wir Verwaltungsarbeit mit das und wir können das umbauen in ein Hotel. Aber selber als Verwaltungsgesellschaft machen wir kein Hotel in Atlantis.
Das Baugesuch für die Wohnungen liegt jetzt bei der Stadt Zürich. Die Besitzer rechnen damit, dass sie Anfang nächstes Jahr mit dem Umbau anfangen können. Seit diesem Jahr gilt in der ganzen Schweiz eine neue Regelung, wenn jemand Pflege braucht. Die Krankenkassen müssen nicht mehr die ganzen Kosten tragen. Auch die Patienten, Gemeinden und Kantone müssen sich beteiligen. Wie viel die Pflegebedürftigen an die Spitex müssen zahlen, das können die Kantone selber regeln. Genau dieser Punkt war im Schaffhauser Kantonsrat sehr umstritten und hat dazu geführt, dass das Gesetz am 13. Februar zur Abstimmung kommt. Eine Vorschau von Christa Edlin.
Bis jetzt haben pflegebedürftige Menschen nichts zahlen, wenn sie die Spitex gebraucht haben. Seit Anfangsjahr ist das anders. Jetzt dürfen die Kantone den Spitex-Patienten nach den Vorgaben vom Bund bis zu 20% der Kosten auferlegen. Der Schaffhauser Regierungsrat hat dem Kantonsrat zwar nur 10% vorgeschlagen, damit möglichst viele Leute die Spitex brauchen. Der Kantonsrat, das heisst seine bürgerliche Mehrheit, hat Patienten aber maximal schröpfen und hat 20% Kostenbeteiligung beschlossen. Das sind 480 Franken im Monat und doppelt so viel wie im Kanton Zürich. Die SP wehrt sich zusammen mit der alternativen Liste dagegen. So einen hohen Patientenbeitrag passe nicht zum kleinen Paradies, hat Kantonsrätin Ursula Loi an der Parteiversammlung der SP gesagt.
Ich finde es unschön, dass wir eine neue Pflegefinanzierung machen im Kanton und neben Obwalden, Nidwalden und Luzern die einzigen Kantone sind, die das Maximum bei den Klientinnen und Klienten der Spitex holen, um die Finanzen der Gemeinden zu schonen.
Die Gemeindefinanzen würden überhaupt nicht geschont, sagen die Gegenbefürworter vom Altersbetreuungsgesetz in den bürgerlichen Parteien. Gemeinden und der Kanton müssen pro Jahr nämlich 4 Millionen Franken mehr an die neue Pflegefinanzierung zahlen. Ein Teil an die Spitex, der grössere Teil an die Heime für die schwer pflegebedürftigen Menschen. Auf der anderen Seite können die Spitex-Patienten ja einen neuen Zustupf beantragen. Eine einfache, hilflose Entschädigung, die genau lange, um die 20% an die Spitex zu zahlen, argumentiert der Kantonsrat Dino Tamani von der SVP.
Die einfache, hilflose Entschädigung entspricht etwa genau dem Selbstbehalt, wie es eigentlich der Bund auch vorschlägt. Da war auch die Idee dahinter, dass man das so macht. Es kann ja nicht am Schluss sein, dass am Schluss mehr im Portemonnaie bleibt, wie das kosten tut.
Gegner finden es dagegen nicht in Ordnung, dass man die hilflose Entschädigung gerade wieder für die Spitex einkassiere, statt dass Patienten oder die pflegenden Angehörigen sich damit etwas leisten können. Abgestimmt über das Altersbetreuungsgesetz wird Mitte Februar. Ein grosser Spielraum hat der Kanton Schaffhausen wegen der Vorgaben vom Bund allerdings nicht. Falls Schaffhauser Stimmvolk Nein sagt, muss die Regierung einfach eine neue Vorlage machen. Eine, wo die Pflegebedürftigen weniger an die Spitex zahlen müssen, weniger als 20%. Eine andere gegenüber heute gibt es also so oder so.
Christa Edlin zur Abstimmung vom 13. Februar im Kanton Schaffhausen. Die SP und die Alternativliste sind gegen das Altersbetreuungs- und das Pflegegesetz. Die Ökoliberalen haben die Stimmfreigabe beschlossen. Die SVP, die FDP, die EVP und die CVP unterstützen die Vorlage. Zürcher Festspiele bringen die verschiedenen grossen Theater- und Kulturhäuser in der Stadt Zürich zum Schluss von einer Spielzeit zusammen. Auch dieses Jahr, an den 15. Zürcher Festspielen, haben das Schauspielhaus, das Opernhaus, die Tonhalle und das Kunstmuseum zusammengespannt, um mit dem Theater Neumärt, der Gessnerallee und dem Museum Riedberg für jeden Geschmack ein besonderes Programm zu bieten. Dorothea Simeon hat mit dem Elmar Weingarten, dem Intendant der Tonhalle, über das neue Programm geredet.
Elmar Weingarten, es sind die 15. Zürcher Festspiele, das Programm, das Sie heute vorgestellt haben. Gibt es da so eine Art roten Faden, ein gemeinsames Thema, das man immer wieder findet?
Also ein Thema hat sich herausgestellt im Laufe der Zeit. Wir haben nicht vorweg ein Thema benannt. Und dieses Thema war halt Abschied. Abschied vom Leben, Leben und Abschied. Wobei natürlich man sagen kann, das ist ein sehr allgemeines Thema, da kann man alles Mögliche drunter packen, das ist auch richtig. Aber es hat sich auch gezeigt in der Diskussion, dass man darüber dann nachdenkt. Und so ein Thema ist für mich keine Zwangsjacke, wie ich gesagt habe, sondern eine Wünschelrute. Man sucht und plötzlich schlägt es aus und dann ist man ganz verblüfft, wo es ausschlägt.
Sie sind ja selber Intendant der Tonhalle. Gibt es besondere Höhepunkte, auf die Sie aufmerksam machen möchten?
Im Bereich der Musik haben wir zwei Konzerte, die sich auf das Thema beziehen. Das ist Mozart Requiems und das Verdi Requiem. Und wir sind natürlich auch stolz auf die Einladung von René Jacobs mit seiner H-Moll-Messe. Das ist eine Produktion, die wir gemeinsam mit dem Bachfest in Leipzig machen. Und dann feiern wir das Orchester und alle Tonhalle-Freunde den 75. Geburtstag von David Zinman.
Und so Ihr persönliches Highlight?
Das persönliche Highlight könnte sein, dass es schon René Jacobs mit seiner H-Moll-Messe ist. Das ist etwas, was hier selten ist und ich freue mich darauf ganz besonders.
Und wenn Sie so ein bisschen auf die Programme der anderen Sparten rüberschauen, gibt es da was, das für Sie besonders raussticht dieses Jahr?
Ich glaube, dass das eine ungeheuer kluge Einladung war von Barbara Frey, die Münchner Kammerspiele mit der Produktion von Elfriede Jelineks Winterreise hierher zu holen. Darauf freue ich mich sehr. Das Ding ist noch nicht erschienen, es ist noch nicht uraufgeführt. Aber man kann davon ausgehen, dass es aufregend wird und darauf freue ich mich auch. Bin ich sehr neugierig.
Sie übernehmen ja dann ab nächstem Jahr die Leitung der Zürcher Festspiele. Spürt man schon etwas von Ihrer Handschrift in dem diesjährigen Programm?
Das kann man noch nicht sagen. Das Einzige, was vielleicht von mir ist, dass ich Dinge zusammengesucht habe, die Sinn machen im Sinne eines Themas. Aber ich bin auch der Meinung, dass diese Zürcher Festspiele jetzt entwickelt werden müssen als eine Begegnung der Künste. Und vor allen Dingen sollen sie ein Vehikel werden, zu zeigen, national, also für die Schweiz, aber auch darüber hinaus, was für ein reichhaltiges Kulturleben Zürich hat. Und vor allen Dingen, wenn es sich am Ende der Saison nochmal so richtig aufbäumt und zeigt, was es drauf hat, dann ist eine ganze Menge zu sehen und eine ganze Menge zu erleben. Und das versuche ich in den nächsten Jahren hinzukriegen.
Elmar Weingarten, Intendant von der Tonhalle und ab dem nächsten Jahr neuer künstlerischer Leiter von der Zürcher Festspiel im Interview mit der Dorothea Simeon. Zürcher Festspiel, die fangen am 17. Juni an und gehen bis am 10. Juli. Stallgeruch in Zürich-Uerlikon. Von morgen bis am Sonntag haben im Hallenstadion Ross und Reiter Vortritt. Im sportlichen Teil vom CSI Zürich kämpfen die besten Springreiterinnen und Reiter der Welt um ein Preisgeld von 1 Million Franken. Und Joe, die entführt das Publikum dort an, wo das Ross ganz einen besonderen Stellenwert hat, auf Großbritannien. Am Tag 1 vor dem Start gibt es in der Halle und im Stall noch einiges zum Vorbereiten. Vera Diragisch ist für uns schauen.
Aufgetrappelt vor dem Hallenstadion. Die Ross und Reiter, die auf der Strasse vorbeiziehen, sie sind die Hauptattraktion der diesjährigen CSI-Show. Die Household Cavalry, die berittene Liebgarde der englischen Königin Queen Elizabeth. Knapp 30 junge Männer und ihre Ross sind auf dem Weg ins Hallenstadion zum Proben. Sie sind noch nicht in ihren glänzigen Uniformen unterwegs, sondern im Arbeitstöni. Dunkelblaue Jacke und Reithelm und Tarnhose. Zum dritten Mal treten sie am CSI Zürich auf, erzählt der Captain Ed Holland. Und ja, es ist schon etwas Spezielles.
Das ist eine fantastische Show. We're aware that it's one of the World Cup tournaments of show jumping, so it's very high in prestige. It's a wonderful, wonderful setting. The atmosphere in the arena is quite fantastic. And we're just really excited to put on the performance.
Joe sagt jedes Mal super, das Turnier, das zum Weltcup zählt, sehr prestigeträchtig und die Atmosphäre in der Halle fantastisch, schwärmt der Ed Holland. Sie freuen sich auf ihren Auftritt, sagt und verabschiedet sich mit seiner Truppe zum Üben ins Hallenstadion. Das Schlussbild, das grosse Finale, steht auf dem Probeplan.
Merci. Okay. Achtung, jetzt für eine Probe vom Finale. Attention! We start with the rehearsal.
Finale. Nach und nach fühlt sich die Arena mit allen Teilnehmern der Show. Dudelsackspieler, ein Klon mit einem ferngesteuerten Gampi-Rössli, waghalsige Töfffahrer und ganz am Schluss gesellen sich auch noch die Hauptdarsteller von der Household Cavalry dazu. Der Chef der CSI-Show, der Oliver Hühner, ist zufrieden mit dem Schlussbild. Ist in Gedanken aber schon bei den nächsten Proben.
Nachher sind die Einzelproben, wo jedes einzelne Stück von dieser Show geübt wird, also vor allem mit dem richtigen Licht, mit dem Kostüm. Und dann heute Abend um 8 Uhr kommt ein Durchlauf, wo 1:1 alles gemacht wird. Und dann muss es klappen.
Es muss klappen. Schließlich muss die Show auch vor der königlichen Hoheit, der Queen Elizabeth, höchst persönlich verheben.
Oh, I'm delighted to be here to see the horses, because I have such an interest in horses that it's going to be absolutely fantastic.
Adliger Besuch am CSI? Leider nein. Aber ein Double, wo der Königin zum Verwechseln ähnlich ist, das ist doch auch nicht schlecht. Während in der Halle gerade Pause ist, macht sich vor der Stallung der Tierarzt bereit. Kein Ross darf am CSI am Start, bevor es nicht von Marco Hermann untersucht worden ist. Er ist als Tierarzt vom Internationalen Pferdesportverband da und schaut, dass bei den Tieren alles in Ordnung ist.
All die Ross müssen identifiziert werden aufgrund von ihrem Pferdepass. Dann muss schauen, dass alle Einträge, Impfungen, Besitz, Registrierung mit dem Nationalen Verband und so weiter, dass die Sachen alle konform sind. Und dann wird die physische Verfassung vom Ross geprüft, ob das Ross auch keine Anzeichen von einer Krankheit aufweist, wo seine Teilnahme am Turnier könnte in Frage stellen. Dann wird jedes Ross vorgeführt vom Pfleger, zum Teil vom Reiter und der Jurypräsident und ihr gern grünlich für Teilnahme oder nicht.
Etwa 130 Ross hat Marco Hermann zum Kontrollieren. Jeder Reiter, jede Reiterin nimmt zu so einem Turnier 2 bis 3 Vierbeiner mit. Die Rosse werden in der Parkgarage von der Kunsteisbahn Oerlikon einquartiert. Und der Mann, der dafür sorgt, dass jedes Tier sein richtiges Plätzchen hat und dass auch die Reiter zufrieden sind, das ist der Stallchef Jürg Vollenweider.
Ja, wir teilen sich ein bisschen nationenmässig einteilen. Wir haben die Deutschen beieinander, die Franzosen etc. Und dann schaue ich natürlich schon im Rahmen der Einteilung, weil wir zum Voraus wissen, was für uns kommt, damit wir die Hengste nicht gerade neben den Stuten zu haben, dass wir irgendwo eine Zwischenbox machen können, die Spezialwünsche, die sie haben, alles zusammen berücksichtigen. Das sind natürlich schon Wochen zum Voraus, wo man da anfängt und einteilt und schiebt und macht.
Und da gibt es auch immer wieder Überraschungen.
Überraschungen, dass wir zuerst einen Reiter haben, der mit 2 Rossen angemeldet ist. Man verteilt das alles zusammen und wenn er dann da steht, hat er auf einmal 3 Rossen und dann fehlt irgendwo ein Boxen und dann muss man einfach irgendwie dann kurzfristig probieren, irgendwie anfangen umzuschieben und zu machen und das ist dann einmal, ja, aber es geht immer irgendwie, wir haben es immer fertig gebracht, dass alle zusammen am richtigen Ort waren.
Im Stall ist es heute Nachmittag aber ruhig, am Tag 1 vor dem CSI. Die Rosse, die schon da sind, fressen ihr Heu oder dösen vor sich hin. Und ab und zu macht sich auch eins bemerkbar. Von den Spitzenreitern sind noch keine herum. Viele von ihnen kommen erst heute Abend zu Zürich an. Um ihre Rosse kümmern sich die Pflegerinnen und Pfleger, die auch mitten angereist sind. Eine anstrengende Reise in Lastwagen über zum Teil hunderte von Kilometern. Und darum können sich die Rosse jetzt das erste Mal ausruhen. Später haben sie dann die Gelegenheit, zum Hallenstadion Luft zu schnuppern, um sich an die Atmosphäre in der Arena zu gewöhnen. Der provisorische Rossstall neben dem Hallenstadion ist übrigens im Moment einer der bestbewachten Orte in Zürich. Schließlich haben die Tiere dort zusammen einen Wert von über 100 Millionen Franken.
Ein Rundgang durchs Hallenstadion am Tag vor dem CSI, das war eine Reportage von Vera Tiragisch. Regionaljournal Zürich auf Fuse. Wir sind beim Wetter und da heisst es vor allem in der Nacht wieder mal aufpassen auf der Strasse. Thomas Kleiber von SF Meteo.
Heute Abend und in der Nacht kann es da und dort so fein regnen und falls das passiert, dann sollte man vorsichtig sein auf der Strasse, weil die Temperaturen gehen auf etwa -1 bis -3 Grad zurück und so kann es ein lokal Glatteis geben. Morgen hat es wahrscheinlich an den meisten Orten erst mal noch Hochnebel, dann gibt es aber wahrscheinlich doch locker in den Hochnebel hier und ich bin zuversichtlich, dass immerhin da und dort dann die Sonne durch mag scheinen. Temperaturen kommen dann am Nachmittag, je nachdem ob die Sonne durch mag, auf 0 bis 3 Grad. Das Wochenende sieht gar nicht so unfreundlich aus. Es hat zwar Hochnebelfelder rum, es dürfte aber immer wieder locker gehen und zum Teil lösen sich die Hochnebelfelder auch auf. Und so wird es an den meisten Orten am Wochenende immerhin zwischendurch mal sonnig und die Temperaturen liegen dann am Nachmittag am zwischen -1 und +2 Grad.
Vor dem Echo der Zeit nochmals das Wichtigste aus der Region. Winterthur soll zur Eishockey-Hauptstadt der Schweiz werden. Es gibt sehr konkrete Pläne, dass der Schweizer Eishockey-Verband und die Hockey-Nationalliga ihre Büro im neuen Leistungs- und Breitensportzentrum am Deutweg zu Winterthur zusammenziehen. Gleichzeitig soll dort auch ein Leistungszentrum für den nationalen Hockey-Nachwuchs ankommen. Noch nie hat die Kinderschutzgruppe vom Kinderspital Zürich so viele Misshandlungen und Verdachtsfälle verzeichnet wie im letzten Jahr. Es waren fast 500. Von denen haben sich 350 als gesichert herausgestellt. Die Zunahme hänge damit zusammen, dass es tatsächlich mehr Misshandlungen gäbe. Auf der anderen Seite werde auch mehr und schneller etwas gemolden. Das ehemalige 5-Stern-Hotel Atlantis in Zürich soll ein Mehrfamilienhaus mit 69 Eigentumswohnungen werden. Der Originalbau aus den späten 60er Jahren soll möglichst wiederhergestellt werden. Und rund ums Atlantis soll es einen öffentlichen Park geben. Das Baugesuch ist eingereicht. Der Traum von einem Hotel hat die Projektleitung aber noch nicht begraben. Falls eine Hotelkette Interesse zeige, wäre alles wieder anders. Das war es vom Regionaljournal Zürich Affuse für heute. Verantwortlich für die Sendungen war Oliver Futter. Am Mikrofon war der Roger Steinemann.
Sie hörten eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs.ch.